Ich war am Anfang der Woche auf einer Tagung, und das waren so ungefähr 200 Menschen, die dort waren, der christliche Konvent Deutschland. Und dort ging es mir so, wie es mir nicht auf jeder Tagung geht. Ich kannte eine ganze Reihe Leute nicht. Oft fährt man ja so in Gremien, ich jedenfalls, wo man dann über die Jahre Leute doch kennt und sich eigentlich nicht mehr vorstellen muss. Aber bei dieser Tagung war das anders. Ich würde mal sagen, die gute Hälfte aller Leute, da hatte ich so gefühlt den Eindruck, die habe ich noch nie gesehen. Und dann hat man Pausen und man kommt ins Gespräch und dann wird so sinngemäß vielleicht nicht immer genau in dieser Formulierung gefragt, wer bist du eigentlich? Was antworten wir, wenn dich das jemand fragt, wer bist du eigentlich? Also man kommt auf seinen Beruf zu sprechen, vielleicht als allererstes und erzählt, was man tut. Vielleicht kommt man auch, sofern man Familie hat, auf seine Familie zu sprechen und sagt, wer noch so zu einem gehört. Und das ist auch irgendwie alles richtig und das ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens, das, was wir tun und auch was wir als Familie oder wenn wir als Familie unterwegs sind. Aber die Frage, wer bist du eigentlich, die geht tiefer. Im Letzten fragen wir, und das ist ja ein Stichwort, was in dieser kleinen Predigtreihe, die wir heute abschließen, eine große Rolle gespielt hat, fragen wir nach unserer Identität. Wer bist du eigentlich? Wir haben vor 14 Tagen, Clemens hat vor 14 Tagen damit gestartet, diese Predigtreihe, dass wir uns über die Schöpfungsgeschichte Gedanken gemacht haben und entdeckt haben, dass zu dieser Frage, wer bist du eigentlich, in den ersten Seiten der Bibel eine Antwort gegeben wird, die Bücherregale füllt, nämlich die Deutung dieses Wortes. Das heißt, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, sagt die Schöpfungsgeschichte. Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Und darüber haben unglaublich viele Leute geschrieben und nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Aber da spürt man schon, dass diese Antwort auf die Frage, wer bist du eigentlich, viel tiefer geht, als wenn ich nur über meinen Beruf, so gerne ich ihn tue und so, aber wer weiß, was morgen ist, und über meine Familie, so sehr ich sie liebe, aber wer weiß, was morgen ist. Die Frage nach der, wer, ich bin nach dem Ebenbilde Gottes geschaffen, geht viel tiefer. Das ist sozusagen eine Art zugesprochene, zugesagte Identität. Du bist, jeder von uns, so unterschiedlich wie wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und am letzten Sonntag ging es sozusagen im zweiten Teil um, ja, ich sag mal, so eine Art verwirrte Identität, nämlich durch das, was die Bibel Sünde nennt. Wir sind sozusagen, haben uns von Gott separiert. Wir sind ohne ihn unterwegs. Das ist schon, hat schon mit dem Sündenfall begonnen. Und es geht im Grunde durch Jesus darum, wie wird diese ursprüngliche Identität wiederhergestellt, dass wir Menschen sind, die auf Beziehung mit Gott angelegt sind. Wir haben das verwirrt, wenn man so will, durch unser eigenes Handeln, durch unser eigenes Tun. Und Jesus, und das ist ein Bild, was Paulus auch genauso in dieser Terminologie benutzt, er sagt, er ist der neue Adam. Adam als der, der sozusagen nach dem Bild Gottes geschaffen wurde. Und im Römerbrief redet Paulus dann von dem neuen Adam, der nämlich Christus ist. So, Identität ist also sozusagen auf der einen Seite ein Sein, was Gott uns zuspricht. Du bist nach dem Bild Gottes geschaffen. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch ein Prozess. Werde, was du bist. Das, was Gott eigentlich mit dir vorgesehen hat, werde das, lebe das. Und dann benutzt die Bibel eine ganze Reihe Bilder, wie dieser Prozess sozusagen in Gang kommt. Sie redet von der neuen Schöpfung. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Obwohl wir, wenn wir in den Spiegel gucken, ich sage mal irgendwie die Alten sind, aber innerlich ist etwas neu geworden. Da ist Vergebung da, da ist Gottesbeziehung da. Ich lebe, sagt Paulus Galater 2,20, doch nicht mehr ich, muss man sich mal so als Satz vor Augen halten, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus beschreibt diese neue Identität mit nicht unbedingt diesem Wort. Identität ist ein Wort, was es in der Bibel so nicht gibt, aber von der Sache wird ganz viel darüber gesprochen. Früher, sagt er, wart ihr tot in Sünden, habt ihr dies gemacht, habt ihr das gemacht, habt ihr jenes gemacht. Jetzt aber ist alles anders geworden. Ihr habt ein neues Leben und das soll sozusagen seine Auswirkung haben. Unsere Identität ist also nicht nur etwas Statisches, so nach dem Motto irgendwie in Zement gegossen, sondern ist etwas Dynamisches. Das heißt, wir sind im Wachsen und wir sind im Werden Und Paulus sagt, ich jage ihm nach, diesem Neuen. Ich weiß, dass ich sozusagen nicht fertig bin als Mensch, obwohl ich dieses neue Leben in Christus geschenkt bekommen habe. Also Identität, ein Wort, was in der Bibel zwar nicht vorkommt, aber was den ganzen Menschen meint, den Kern unseres Menschseins, viel mehr als unseren Job, den wir ausfüllen, viel mehr als die Familie, zu der wir gehören, sondern zutiefst unsere Beziehung als Geschöpfe zum Schöpfer anspricht. Also das Zentrum unseres Lebens, das uns steuert, das, was uns denken und fühlen und handeln lässt, darüber reden wir. Und heute nun soll es darum gehen, ja, ich habe das gesagt, mit einer Vaterunser-Formulierung überschrieben, dass wir im Vaterunser beten wir wie im Himmel, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und ich will das mit einem Text unterlegen aus 1. Korinther 3, 11 bis 15, der nochmal diese neue Identität beschreibt und was die Grundlage für diese Identität ist, aber dann auch einen Schritt weiter geht und fragt, was wird eigentlich in Zukunft daraus werden? Paulus sagt, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Also hier wird mit einem anderen Bild gearbeitet, mit dem Bild des Fundaments. In dein Leben kommt durch Jesus eine Basis, ein Fundament rein, wie dieses Haus ein Fundament hat und aufgrund dieses Fundamentes es schon, was weiß ich, 113 Jahre jetzt, glaube ich, hier steht. Das alles wäre nicht, wenn es nicht ein solides Fundament gäbe. Und du brauchst in deinem Leben, das ist das Bild der Bibel, was an verschiedenen Stellen benutzt wird, brauchst ein Fundament, auf dem du dein Lebenshaus aufbauen kannst. Und das liegt nicht in dir selbst. Das ist nicht deine Frömmigkeit. Das ist nicht dein biblisches Wissen. Sofern, so gut das alles ist, oder das Fundament, das ist Jesus Christus selbst. Sozusagen, wir haben unsere Identität, das nochmal sozusagen in Christus. Unser Lebenshaus baut auf dem Fundament, was er selbst ist und was er für uns getan hat. Und nun gibt es einen interessanten Aspekt in diesem Text, der sozusagen ein bisschen weiter weist als nur auf das Hier und Heute. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Ist ein eigenartiger Text, ne? Ist so die Bilder, die der verwendet, fast so ein bisschen ungewöhnlich. Und ich will die Brücke und die Verbindung schlagen zu diesem Thema der Identität. Es soll also, und das wird auch in diesem Text zwar mit anderen Worten gesagt, soll auf Erden so zugehen, wie es eigentlich von Gott her im Himmel gedacht ist. Kann man sich fragen, kann man Himmel und Erde überhaupt in einem Atemzug an dieser Stelle nennen? Der Himmel ist doch irgendwie unserer Vorstellung nach vollkommen. Es sind paradiesische Zustände, ein optimaler Zustand. Und die Erde ist so ziemlich das Gegenteil. Oder jedenfalls in mancher Hinsicht. Da gibt es ganz viel Elend. Wir leben so auf einer Insel der halbwegs Glückseligen in Europa, in Mitteleuropa. Aber wenn man auf diesen Globus schaut, dann gibt es so viel Krieg und Bürgerkrieg, dann gibt es Flucht, da gibt es alles Mögliche. Und da kann man sich fragen, ist die Sehnsucht nach dem Himmel nicht nur allzu verständlich? Weg aus diesem irdischen Jammertal hin zu dem, was optimal ist? Menschen leben mit dieser Sehnsucht und sie leben damit, dieses Ziel zu erreichen. Und das ist uns gegeben. Und auf der anderen Seite soll dieses Leben, in dem wir hier und heute leben, nicht einfach irgendwie eine Art Jenseitsvertröstung sein, so nach dem Motto, irgendwann wird alles besser, sondern Paulus redet davon, dass wir hier und heute in Verantwortung leben sollen und es eine Entsprechung haben soll, wie im Himmel, so auf Erden. Paulus beschreibt sein Tun und seine Lebensberufung in diesem Kontext dieses Textes als eine Art Baustelle. Er sagt, Gottes Bauwerk seid ihr oder sind wir. Und jeder Bau braucht ein Fundament und dann wird weitergebaut. Und entscheidend ist das Fundament, ich sagte das schon, niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was schon gelegt ist, Jesus Christus. Das ist zentral und erinnert mich daran, auch auf meinem Weg als Christ, das Entscheidende, auch in Bezug auf das Ziel meines Lebens, ist nicht meine Leistung. Das Entscheidende ist das, was wir an Karfreitag und an Ostern feiern, dass nämlich die Last meines Lebens, die Gottlosigkeit, die Schuld meines Lebens durch Jesus getragen ist und dass das sozusagen von Gott bestätigt wurde, indem er ihn auferweckt hat, sozusagen ist er der Erste der Auferstandenen, wie Paulus das sagt, und ihm werden wir einmal alle folgen, die wir ihm glauben, als die, die dann mit ihm auferstehen, zu neuem Leben. Aber nun kommt dieser interessante Text, der unser Leben, das wir tun, als eine Art Baustelle beschreibt. Jeder von uns, ne, der jetzt an Jesus glaubt, muss sich mal vorstellen, da ist dieses Fundament gelegt, auf dem wir stehen, auf dem unser Lebenshaus nun gebaut werden soll. Und jetzt ist die Frage, wie wir bauen. Und es werden ein paar Baumaterialien hier genannt. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine und das Kontrastprogramm Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts, also wenn wir einmal vor Gott unser Leben zu verantworten haben, wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, doch aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Ich weiß nicht, ob euch dieser Bibeltext schon mal ein bisschen aufgefallen ist oder ob ihr den schon mal irgendwie näher auf euer Leben bezogen habt. Das heißt doch, das Fundament ist gelegt, aber dein Alltag, mein Alltag, das, was wir jetzt als Christen tun, wie bauen wir darauf? Mit welchen Baumaterialien bauen wir? Gold, Silber oder Edelsteine, die diesem Feuer des Gerichts standhalten und die nicht verbrennen? Oder Holz, Heu oder Stroh, das sind alles nur mal Materialien, die lichterloh brennen und die am Tag des Gerichts sozusagen keinen Stand halten. Du wirst zwar dann gerettet werden, sagt Paulus, aber so wie durchs Feuer hindurch, nackt und bloß, wenn man so will. Du hast nichts, aber auch gar nichts in der Hand. Ist das die Absicht Gottes? Du kannst in deinem Leben, sagt Paulus doch mit anderen Worten, hier und heute so leben, dass du Ewigkeitswerte schaffst. Oder du lebst so, dass du zwar selbst durch Jesus gerettet wirst, aber eben wie durchs Feuer hindurch sozusagen nichts außer deinem nackten Leben mitbringst. Paulus sagt den Korinthern an anderer Stelle, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei es gut oder böse. 2. Korinther 5, Vers 10. Hört ihr vielleicht zu und sagt, na, also es wird doch immer gesagt, der Glaube alleine rechtfertigt und mit einmal sind hier doch irgendwie die Werke spielen eine Rolle und Lohn. Was ist denn das? Was sind denn Gold, Silber und Edelsteine? Geht jetzt der Stress los? Ich muss mir Mühe geben, ich muss schuften. Was muss ich alles tun, um sozusagen vor Gott irgendwie mein Leben gerecht zu gestalten? Ich glaube, bei Paulus ist, und das haben wir in einer Mitgliederversammlung vor kurzem hier mal noch mal kurz entfaltet, bei Paulus ist ein Grundgedanke ganz entscheidend. Und dieser entscheidende Grundgedanke ist der, er spricht im Indikativ von dem, was Gott für dich durch Jesus getan hat. Du bist ein Angenommener, du bist ein Geliebter, du bist beschenkt durch Jesus. Er hat dir deine Sünde vergeben, wenn du ihn darum gebeten hast. Du hast sozusagen neues Leben empfangen. Dafür kannst du nichts tun. Das ist der Indikativ des Zuspruches. Aber dann kommt, und in seinen Briefen kann man das immer recht schön sehen, weil am Anfang der Briefe, im Römerbrief ist das sehr deutlich, auch im Epheserbrief, bei anderen Briefen verschwimmt das ein bisschen. Am Anfang der Briefe wird dieser Zuspruch dem Menschen gegeben. Und am Ende des Briefes heißt es, und weil du ein Beschenkter bist, weil Gott dir neues Leben geschenkt hat, deswegen sollst du jetzt auch als einer leben, der sich sozusagen christusmäßig verhält, wie im Himmel, so auf Erden. Und es gibt viele Beispiele im Neuen Testament, Bilder, Beispiele, wo das deutlich wird, auch wenn nicht mit diesen Worten, mit dieser Terminologie gesprochen wird. Da ist das große Endgericht, nicht, wo Matthäus 25, wo sich alle sozusagen vor dem Thron Gottes versammeln und der König sozusagen teilt dann die Leute in die sozusagen in seinem Sinne gelebt haben und die anderen nicht. Und der König wird denen, die dann sagen, ja, wieso komme ich hier so gut weg? Warum bin ich sozusagen auf der richtigen Seite? Wann habe ich denn dies getan und das getan und jenes getan? Und dann heißt es, und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, das, was ihr für einen meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Das heißt, da sind Leute unterwegs, die im Sinne Christi gehandelt haben und die Jesus-mäßig gelebt haben, denen das aber, ich sag mal, gar nicht so bewusst war, weil sie aus diesem neuen Leben heraus im Sinne Jesu ihr Leben gestaltet haben. Und am Ende stehen sie vor dem Thron Gottes und sie werden sozusagen, ihnen wird das noch einmal deutlich gemacht. Ihr Leben wird sozusagen mit der göttlichen Brille angeschaut und es wird ihnen gesagt, was ihr einem der geringsten meiner Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Also die himmlische, die biblische Gleichung lautet, wie Jesus mir, was er für mich getan hat, seine Vergebung mir zugesprochen, mich angenommen hat als sein Kind, so soll ich anderen begegnen, so ich dir, wie im Himmel, so auf Erden. Und es gibt eine Menge von Gleichnissen Jesu, die eigentlich diesen Gedanken irgendwie enthalten und die deutlich machen, ich beginne sozusagen, der Zuspruch Gottes ist für mein Leben da und dann soll daraus eben das ein oder andere an Konsequenzen erfolgen. Also, warum tue ich das, was ich tue als Christ? Ich arbeite nicht, um mir einen Platz im Himmel zu verschaffen. Den kann ich mir gar nicht verschaffen. Der ist durch Jesus zugesprochen. Aber ich soll ihn abbilden. Wir sind sozusagen an seine Stadt. Wir sind Gesandte an Christi Stadt und bitten darum, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich zitiere so ungefähr einmal im Jahr hier oder vielleicht auch alle zwei Jahre, weiß ich nicht genau, heute ist es wieder soweit, Mutter Teresa, wo mal ein reicher amerikanischer Mann sie besucht hat in Kalkutta und ihren Dienst gesehen hat und dann gesagt hat, das, was Sie hier tun, das würde ich nicht für $1 Million tun. Und dann antwortet sie, ich auch nicht. So auf Deutsch gesagt, es geht nicht darum, dass ich mir irgendwas verdiene, sondern es geht darum, dass ich die Berufung lebe, zu der Gott mich berufen hat. So, was ist dann die Quintessenz zum guten Schluss unseres Lebens? Es geht nicht darum, dass an deinem Grab Lobreden gehalten werden, einmal wie toll du warst und wie super und was nicht alles. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, Repräsentanten der Liebe Gottes in dieser Welt. Und wenn wir in seine Ewigkeit eingehen, dann werden wir dort hineingehen, weil die Liebe Gottes und die Güte Gottes jeden Morgen neu ist. Es geht nicht darum, irgendwie wichtig zu sein und zu meinen, man müsste in diesem Leben alles Mögliche erreichen, aber es geht darum, im Sinne Gottes bedeutungsvoll zu leben. Und das ist dann dieses Beispiel nochmal da, dass es eben nicht um Holz und Heu und Stroh in unserem Leben gibt, so die im Gericht nicht standhalten, sondern Gold, Silber und Edelsteine verwendet werden. Das Leben, was vor Gott wichtig ist, das findet, ich sag mal, abseits der Kamera und auch abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit statt. Wer dem Geringsten, sagt Jesus, meiner Nachfolger, auch nur ein Glas kalten Wasser reicht, der darf sich sicher sein, dafür belohnt zu werden. Das ist sehr unspektakulär, aber dass in unserem Alltag sozusagen Jesus sichtbar wird durch uns. Das ist der Weg, der uns dann auch an das Ziel führt. Und das Selbstverständnis des Paulus zum guten Schluss nochmal wieder der Korintherbrief. Er sagt nicht, ich bin der tolle Missionar, ich bin hier der Völkerapostel, ich bin der Intellektuelle, ich bin der mehrere Sprachen spricht und der lesen und schreiben kann und was nicht alles, sondern er sagt, ihr sollt in uns Diener von Christus sehen, denen die Aufgabe anvertraut wurde, Gottes Geheimnisse zu erklären. Und nun erwartet man von einem Menschen, dem ein Amt anvertraut wurde, und die Lösung des Paulus ist schlicht, dass er treu ist. Also lebe in dem, was Gott dir anvertraut hat, und du wirst sozusagen Werte für die Ewigkeit schaffen. Also nochmal zu der Frage der Identität, mit der wir gestartet sind. Die liegt im Letzten nicht in meinem Tun, sondern das Fundament ist in Jesus da. Aber zur neuen Identität, die Jesus uns geschenkt hat, gehört ein jesusmäßiges Leben. Gehört dazu, dass das, was im Himmel ist, sich auf Erden schon abbilden soll, auch wenn es immer nur anfangshaft vielleicht sein soll. Aber wenn wir von optimalen Zuständen im Himmel ausgehen, von Versöhnung, von Liebe, von Wertschätzung, dann sollen wir das auf dieser Erde leben. Also schauen wir nochmal so ein klein bisschen in unser Leben hinein und sagen, was bauen wir eigentlich auf diesem Fundament, das Jesus gelegt hat? Was bleibt davon? Und diese Frage, denke ich, die muss man sich schon mal stellen und sich auch gefallen lassen, sagen, Jesus, hilf mir, dass ich jesusmäßig dich repräsentiere in dieser Welt, damit eines Tages, wenn ich vor dir stehe, sozusagen nicht einfach alles verbrennt, sondern wir das, was durch ihn in unserem Leben geschehen ist, Wert für die Ewigkeit hat. Ich möchte beten. Jesus, wir haben das neue Leben, von dem wir hier so oft sprechen, nicht dadurch, dass wir irgendwie die Summe alles dessen, was wir tun und möglichst gut machen und das ist dann neues Leben, sondern wir haben Vergebung und neues Leben nur durch dich. Du bist der, der Ja zu uns sagt, der als neuer Adam, wie Paulus das einmal sagt, sozusagen das neue Leben uns gebracht hat. Aber wir stehen auch mit Herausforderungen in dieser Welt. Wir sollen nicht einfach nur sitzen und Däumchen drehen und Hände in den Schoß legen, sondern du hast uns Gaben anvertraut, du hast uns Ressourcen mitgegeben, du hast uns mit Zeit und mit allem Möglichen ausgestattet und erinnerst uns mit diesem Bibelwort daran, was machen wir eigentlich daraus? Wie bauen wir auf diesem Fundament, das gelegt ist? Ich bitte dich, dass du dieses Bild vielleicht jedem von uns so ein Stückchen mit wach hältst, wo wir fragen, sind wir eigentlich jesusmäßig unterwegs? Ist das, was wir tun, das, was wir im Umgang mit Menschen leben, hat das Wert für die Ewigkeit oder wird alles einfach mal verbrennen, weil es letztlich dich nicht meint? Ich danke dir, Herr, dass wir uns nicht abschuften müssen vor dir, sondern einfach, ja, dass du uns hilfst, dieses neue Leben wirklich zu gestalten und wir Leute sind, die dich repräsentieren in dieser Welt, an unserer Arbeitsstelle, in unserer Familie, in unserem Kontext, mit dem wir sonst unterwegs sind, dass wir Zeugen sind, die glaubwürdig auf dich hinweisen. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen, dass du uns erinnerst, auch in unserem Alltag, in unserem Leben, in unserem ganz alltäglichen Kontext von Montag bis Samstag, dich angemessen in dieser Welt zu repräsentieren. Amen.